ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Wolfgang Fasser ist unser Gast heute in SWR 1 Leute. 1955 in den Schweizer Bergen geboren, dann als Physio- und Musiktherapeut in der Welt unterwegs gewesen. Gehen wir gleich auch nach und nach noch drauf ein. Jetzt wieder zurück in den Schweizer Bergen. Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Heute bin ich ein glücklich und fröhlich pensionierter Mensch, interessiert am Leben. Ich bin nach wie vor tätig, das ist mir sehr wichtig. Mhm. Ich wäre nicht mich selber, würde ich nicht noch arbeiten, aber ich habe auch viel freie Zeit, die ich gestalte und mit Freude all das machen, was ich im Hintergrund hatte, solange ich arbeitete.
Das klingt jetzt aber so, heute sind Sie ein glücklicher Pensionär, dass Sie vorher nicht glücklich waren, das glaube ich Ihnen nicht. Wenn wir gleich mal Ihr Leben abreißen, dann merkt man schon so, dass Sie immer gerne das gemacht haben, worauf Sie Lust hatten.
Wenn ich glücklich pensioniert bin, sage ich das, weil ich kenne viele, die sind unglücklich pensioniert. Mhm. Sie hängen noch an dem, was da mal war. Und das ist für mich nicht so. Ich freue mich an dem, was war. Ich pflege es ja auch noch, aber ich bin glücklich, weil ich habe jetzt mal so viel freie Zeit, die ich noch nie hatte im Leben, weil ich andere Sachen im Vordergrund hatte. Es war auch gut so. Aber ich darf jetzt diese Räume der Freiheit gestalten. Das finde ich eine tolle Sache. Und dann bin ich auch glücklich, weil ich bin kerngesund. Ich bin lebendig, ich kann ja, mich beschäftigen, wie ich will. Ich bin ganz autonom, da ich wohne. Das ist allen Grund, glücklich zu sein.
Das ist wohl wahr. Und mit dieser Freiheit umgehen zu können, dann auf einmal, wenn sie da ist, das muss man, glaube ich, auch lernen oder zumindest schon mal einen Plan haben. Wenn ich mir Ihren Lebenslauf anschaue, in Summe rund 7 Jahre in Lesotho gelebt, 30 Jahre in der Toskana, waren Sie immer irgendwie auf der Suche oder einfach neugierig?
Beides. Ich war sicher neugierend, suchend auf diesem Weg, auf diesem Lebensweg. Ich habe als Jung, hatte ich schnell Karriere gemacht und so, und da habe ich gemerkt, oh, hoppla, das kann es ja nicht sein, dass ich mit 26 schon angekommen bin, und habe gemerkt, nein, es gibt noch mehr, für was mich das Leben ruft, und habe wirklich meinen Kindheitstraum erfüllt und ging nach Afrika. Und man hat dann mir gesagt, du bist ein Aussteiger. Ich war ein Einsteiger. Ich bin wirklich in ein authentisches Leben eingestiegen, und ich wusste, und da werde ich den Preis dafür zahlen, was das kostet. Aber ich möchte wirklich mein authentisches Leben leben. Und das war so einfach eine treibende Kraft, das Feuer. Und dem ging ich nach und gehe dem heute noch nach, weil ich wollte wirklich das Leben leben, das mir geschenkt wurde.
Sind diese Begrifflichkeiten Zuhause oder Heimat, sind das für Sie Orte oder ist das eher ein Gefühl, das Sie überall mit hinnehmen können?
Ich nehme das überall mit. Zu Hause bin ich in den Beziehungen. Ich bin und war sehr zu Hause in meinen Aufgaben auch. Natürlich bin ich zu Hause auch an Orten. Ich gehe jedes Jahr jetzt noch nach Lesotho in Südafrika zurückarbeiten. Da komme ich nach Hause. Da ist nicht nur der Spitaldirektor, der sagt, willkommen zurück zu Hause, sondern auch die Familie, wo ich da wohne. Da fühle ich mich zu Hause. Das ist ein Zuhause. Natürlich auch in Italien, wo ich war, oder hier nach Deutschland, wo ich so viele Jahre jetzt komme. Das ist auch ein bisschen zu Hause. Also ich bin in den Begegnungen, in den Arbeiten, in den Aufgaben zu Hause, und natürlich auch die Welt, in der ich jetzt lebe, in Glarus, wo ich als Kind aufgewachsen bin, diese Bergwelt, das ist auch ein Zuhause. Das sind alles so Räume, in denen mich erfahre.
Dieser Begriff Einsamkeit, wenn ich den mit Ihnen nochmal gerade besprechen kann, der hat ja eher immer etwas leicht Negatives, dass wir alleine sind. Haben Sie jemals Einsamkeit gespürt und ist das für Sie etwas Negatives?
Ja, also ich unterscheide zwischen der Einsamkeit und der Allsamkeit. Einsam spürte ich mich schon ab und zu, manchmal so ja, als nichtsehender Mensch in einer eben visuell dominierten Welt zu leben, das gibt einem manchmal schon ein bisschen den Eindruck, man ist ein bisschen einsam, also ein bisschen Fisch außerhalb dem Wasser. Mhm. Aber das ist ja nur relativ. Ich fühlte mich in Afrika manchmal einsam, da war ich mit Haut und Haar wirklich ganz pulsierend in diesem Leben drin und merkte, obwohl ich die Sprache gut kann, auch die Einfachheit, in der sie leben, gut teilen kann, wie ich halt doch als Weißer mit einer anderen Herkunft, mit einer anderen Kultur, mit anderen Bildern, zum Teil war ich da schon ein bisschen einsam unter meinen nächsten Freunden, habe ich das schon erlebt, und das war mir auch ein bisschen ein Wegweiser. Aber das Alleine-Sein, das empfinde ich viel mehr als ein All-Einsein, also Verbundensein mit allen. Ich habe ein Haus der Stille geleitet und war sehr viel in der Stille. Ich bin auch jetzt oft in der Stille allein unterwegs im Wald. Da fühle ich mich verbunden mit allem, diese Allverbundenheit. Und das macht mir gar keine Angst. Das ist für mich Nährung, das tut mir gut. Aber die Momente der Einsamkeit, wo man sich dann losgelöst fühlt, die können schmerzhaft sein, ja.
Sie wollten eigentlich Förster werden, haben sich danach dann noch als Chemielaborant und Bäcker versucht. Warum sind es die Berufe am Ende nicht geworden?
Ja, also der große Wunsch, der, in dem ich glühte, war Förster, Wildhüter, immer draußen sein, den Tieren hegen und pflegen. Und ich war da Verlieren meiner Sehkraft. Ich war dann schon ordentlich sehbehindert, so mit 14, 15. Wir hatten in der Familie eine damals noch unbekannte genetische Krankheit. Drei von den fünf Kindern wurden dann langsam sehbehindert und dann eben blind. Und dann war das klar, dass das nicht ging. Mein Vater kam mit mir sehr oft in den Wald und so konnte ich dann erkennen, dass das kein Beruf sein wird für mich. Und dann, ich wollte was Praktisches machen. Ich habe gesagt, nein, um Himmels Willen nicht ins Büro. Und ja, da habe ich beim Bäcker probiert. Das ging dann aber nach zwei Wochen schon nicht mehr so gut. Es war eine Schnupperlehre, weil ich konnte dann nicht schön auf die Torten schreiben. Ach, okay. Mit dem Schokoguss, herzlichen Glückwunsch oder 70 Jahre oder so. Das kam immer ein bisschen schräg. Und dann hat der Bäcker gesagt, du, das ist kein Beruf für dich. Und ja, ich habe auch beim Gärtner probiert. Da bin ich auch ein bisschen, ich habe es zwar gerne gemacht, aber ich musste da so Weihnachtssterne pflanzen. Und dann, nachdem ich 500 gemacht hatte, kam der Obergärtner und hat gesagt, du, die sind alle ein bisschen schräg oder nicht im Zentrum. Das geht nicht. Und so machte ich die Erfahrung, was eben ging und nicht ging. Ja. Und es wurde dann klar, ich muss einen Beruf machen, den ich mit meinen Händen mache. Und das ist die Physiotherapie. Und das war eigentlich so eine Wahl, einfach aus der Vernunft heraus. Und sobald ich die Ausbildung begann, wusste ich, dafür brennt mein Herz. Es war ein Vernunftsentscheid und wurde total eine Herzenssache, die mich jetzt seit 51 Jahren begleitet. Ich bin einfach beglückt von meinem Beruf und mache das so gerne. Das ist eine total gute Sache.
Die Diplomarbeit als Physiotherapeutin, die haben Sie beendet, wenn ich es richtig gelesen habe, wenige Tage bevor Sie dann völlig erblindet.
Ja, ich hatte echt Glück. Also, ich musste ganz viel lesen. Ich machte die ganze Zeit bis nachts eins, zwei, weil ich las langsam wie eine Schnecke. Es gab da diese Hörbücher noch nicht. Mhm. Also ich hatte einer Seite vielleicht eine Stunde, musste ganz viel arbeiten. Und ich machte meine letzte Prüfung. Und dann konnte ich meine Handschrift nicht mehr sehen. Dann war es dann soweit. Also es hat gerade noch gereicht bis zum Schluss. Und ja, dann war es dann vorbei mit dem Schauen in diesem Sinne. Aber ich hatte mein Diplom im Sack.
Sie haben es eben schon gesagt, Sie waren dann als Physiotherapeut sehr schnell eigentlich recht erfolgreich. Aber Sie haben im Nachhinein Ihren Gemütszustand zu der Zeit als traurig beschrieben. Warum?
Ja, wir als sehbehinderte Physio, und ich war ja dann der Erste wieder nach vielen Jahren, wo sie keine Sehbehinderten ausgemacht haben, wir mussten total kämpfen, dass wir überhaupt existieren durften. Mir wurde gesagt, ja, ihr könnt doch massieren. Ich habe den besten Abschluss gemacht in der Klasse. Dann haben die gesagt, ja, können Sie massieren, also vom Verband, nicht von der Schule. Und dann, wir mussten uns total beweisen. Und zwar nicht nur, dass wir es können, sondern dass wir es gut können. Besser und da habe ich mich sehr bemüht. Und ich war dann Lehrer für manuelle Therapie, habe Ausbildung gemacht und so. Und ich war dann ziemlich federführend, was die manuelle Therapie anging, eben auch für die sehenden Physiotherapeuten. Ich musste mich total beweisen. Und durch das machte ich natürlich dann schnell Karriere. Und da sah ich aber schon nach wenigen Jahren, dass ich sogenannt angekommen war. Ich hatte eine tolle Wohnung, ich hatte einen tollen Lohn, ich hatte eine tolle Stellung, ich wurde im Ausland eingeladen zum Unterrichten. Ich war so richtig gut drauf und ich dachte, hey, jetzt bin ich da 26 und es ist so, als ob ich am Ende meiner Berufszeit wäre. Und das wäre ja jetzt traurig, bis 65 einfach das noch zu machen, wo ich schon angekommen bin. Und da habe ich gemerkt, das hat mich traurig gestimmt. Das kann's doch nicht sein. Ich war zwar da, wo alle eigentlich wollten, aber ich habe gemerkt, nein, das Leben, das möchte noch etwas anderes von mir und ich auch. Und so ließ ich das alles los, die Karriere im Universitätsspital, und ging nach Afrika, weil ich wusste schon als Kind, aufgrund von einem Buch, also von einem deutschen Autor, von Chirimek, Serengeti darf nicht sterben. Ich las das noch als Kind. Ich war ganz passioniert für dieses Buch und ich wusste, da werde ich da einmal hingehen. Und dann kam die Zeit und ich meldete mich einem Spital in Lesotho als Volontär für ein halbes Jahr. Und ich hinterließ dann, ging dahin. Es war ganz eine tolle Erfahrung. Ich hatte aber schon einen Vertrag in der Schweiz, wo ich dann 5 Jahre arbeitete am Universitätsspital. Ich habe denen aber versprochen gesagt, wenn ich dann fertig bin, dann komme ich. Und so habe ich es dann gemacht, 1987, und ging hin und lebte da. Und es war genauso, eben wie ich das als Kind ahnte, dass dieses Afrika auch ein Zuhause ist. Und diese elementare, essentielle Arbeit in Armutsmedizin, das hat mich total erfüllt.
Sie sagen, oder Sie sind halt auch jedes Jahr wieder in Lesotho. Sie haben eben schon gesagt, dass Sie dieses Jahr auch wieder hingehen. Was gibt Ihnen das?
Ja, seit 2007 gehe ich jedes Jahr wieder hin, um einfach zu unterrichten, weiterzubilden. Was gibt es mir? Es gibt mir die Möglichkeit zu teilen. Ich hatte ein großes Privileg, erstens, dass ich in der Schweiz aufgewachsen bin, dass ich so eine tolle Physiotherapieausbildung machen konnte, dass ich viel klinische Erfahrung machen konnte, dass ich lehren durfte, dass ich diesen Beruf weitergeben kann. Dieses Privileg, das will ich teilen mit Menschen, die das nicht haben. Lesotho hat 2 Millionen Einwohner und im Moment 6 diplomierte Physiotherapeuten. Jetzt können Sie sich vorstellen, da muss man doch was machen, dass auch in den peripheren Spitälern Physiotherapie angeboten wird. Das mache ich seit 1981. Heute sind es 20 Spitäler, die eine Physiotherapieabteilung haben. Das meistens sind Schüler von mir, von uns, der Gruppe, die das macht. Und wir haben doch mindestens ein Minimum Physiotherapie-Service, auch für die Ärmsten in den Gebieten, in den Bergen und so weiter. Und also diese Möglichkeit, das zu lehren, zu teilen, aber auch immer wieder einzutauchen in die Welt von Menschen, die nicht privilegiert sind wie wir, die wirklich sehr arm leben, in diese für mich natürlich auch faszinierende Welt der traditionellen Medizin, des traditionellen Lebens, der Philosophie von diesen Menschen einzutauchen, die Armut teilen zu dürfen, auch aufgenommen zu werden, wie ein Sohn, der nach Hause kommt. Das ist schon etwas Großartiges und es gehört zu mir. Ich klinge anders. Ich stelle mir das immer vor, wohin wir gehen. Wir sind wie in einem Resonanzraum drin, in einem Klangraum, und da klingt es dann eben wieder anders. Also ich nehme mich da auch noch von einer Seite wahr, die ich vielleicht weniger kenne in unserer modernen Welt hier. Also ich darf da viel bewirken und werde aber auch sehr bereichert und erfüllt von dem, was ich da tue.
Dadurch, dass SWR1-Leutegast Wolfgang Fasser blind ist, hört er zwangsläufig anders, oder kann ich eigentlich sagen, Sie hören besser?
Ja, meine Ohren sind einfach offen. Im sogenannten Mainstream, sagen wir der modernen Welt, bei uns heute, da sind wir sehr optisch ausgerichtet, visuell ausgerichtet. Denken Sie nur, Sie müssen eine Fahrkarte für ein Billett kaufen am Bahnhof, da gehen Sie ins Automat, tippen Sie hin, da ist ein Bildschirm und so. Das ist sehr optisch, visuell vieles. Und da kommt das Hören einfach nicht so gerade zum Zug. Das heißt, der hörende Mensch, und wir Menschen, wir sind ja gemacht zum Hören, wir wollen auch hören, aber wir haben so wie eine Pyramide der Wahrnehmung. Zuoberst ist das Sehen und alles andere kommt nachher. Man sieht ja auch in Studien, dass viele Menschen nur noch hören, wenn sie es vom Sehen her nicht mehr verstehen. Aber wir sind eigentlich für anderes gemacht. Ich stelle mir das mehr horizontal vor. Das Sehen ist etwas ganz Kostbares, etwas Wertvolles. Das Hören ist etwas ganz Kostbares, Wertvolles. Das Spüren und so weiter. Also ich stelle mir das so horizontal vor. Und natürlich, wenn man nicht abgelenkt ist, visuell, dann hat man natürlich das Privileg, dass die Ohren besser offen sein können. Und natürlich, ich sehe ja, weil ich höre. Ich nehme wahr übers Hören, und das ist für mich auch ein bisschen Schauen. Und das Tolle beim Hören ist, ich kann auch sehen, was hinter mir ist. Ich nehme mir wahr, was hinter mir ist, was sogar um die Ecke herum ist. Das ist ja das Hören. Und darum, wir sind hörende Menschen, wir haben das eigentlich schon. Aber wir sind etwas abgelenkt in der modernen Welt durch diese optische Zentrierung.
Sind wir vielleicht auch ein bisschen bequem, weil das Sehen ist ja viel einfacher aufzunehmen. Beim Hören brauche ich vielleicht mehr Aufmerksamkeit.
Ja, und vor allem mehr Zeit. Hören braucht ein bisschen mehr Zeit. Sehen ist sehr schnell. Und wir sind in einer Welt, wo man denkt, schnell sein sei gut, schnell sein sei effizient, schnell sein würde einem weiterbringen. Dieses Schnelle, so hat viel in die Zeit hineinpacken. Da haben wir das Gefühl, das sei toll, das sei gut. Und Hören braucht mehr Zeit. Denken Sie nur, Sie hören ein Hörbuch, da brauchen Sie einfach mehr Zeit. Wenn ich hörend eine Zeitung lese, brauche ich dreimal mehr Zeit, als wenn ich sie sehen lese. Das ist schon so. Diagonal hören können Sie auch nicht. Darum, es braucht mehr Zeit, aber es eröffnet einen anderen Raum. Das, was ich wahrnehme, wir hören, ist nicht das, was ich wahrnehme, wir sehen. Zum Beispiel Gefühle, Beziehungsqualitäten, das Räumliche und so weiter, das hören Sie ganz anders über das Hören.
Sie werden auch als Klangforscher bezeichnet. Sehen Sie sich selber auch so?
Ja, also im engsten Sinn als wissenschaftlicher Klangforscher würde ich mich nicht nennen, aber als phänomenologischer Klangforscher auf alle Fälle, ja. Ich erforsche Klänge, ich bin neugierig, ich lausche. Natürlich mache ich auch Aufnahmen, um wieder zu hören, was da drauf ist, weil wenn man einfach so live hört, hört man immer schon eine Auswahl. Und wenn man es dann nochmal anhört, ah ja, da ist ja noch dieser Vogel, ah, da hat ja ein Reh gebellt, dann hört man das und das analysiere ich schon und beschäftige mich mit den Klängen. Oder es ist mir eine große Freude, auch herauszufinden, was macht denn ein Tier, wenn es zum Beispiel ruft oder wenn ein Reh wiederholt schreit und ich merke, es schaut ab und zu nach hinten, weil der Klang zu mir kommt, dann wieder nach vorne, es springt davon, was geschieht da mit diesem Reh? Aha, es legt eine Geräuschspur, dass die anderen wissen, kommt hier, ich gehe voraus, kommt mir nach und so weiter. Das ist natürlich höchst spannend und da forsche ich schon, natürlich auch in der Musiktherapie, was hat der Klang, die Musik für eine Wirkung auf die Seele, auf die Entwicklung, auf die Sinne meines Patienten und so. Da bin ich sehr am Erforschen und ja, Entdecken und mir merken und so weiter. Ja?
Musiktherapie haben Sie auch besonders mit Kindern mit Behinderungen gemacht. Wie kann ich mir die Arbeit vorstellen? Wie gehen Sie da tatsächlich vor? Sie sammeln Geräusche, habe ich jetzt gerade schon rausgehört, aber wie kann ich mir eine Musiktherapie vorstellen?
Also die Musiktherapie arbeitet natürlich mit vielen einfach normalen Instrumenten. Das Klavier, die Trommel, die Flöte, die Gitarre, das Klangbett und so weiter. Wir haben viele formelle Instrumente. Wir hören, also wo wir Musik machen, wir singen auch, natürlich, man tanzt auch. Wir machen aber auch Klänge, nur einzelne Klänge, ist nicht unbedingt Musik. Sagen mit dem Regenmacher, das ist ein Rohr, wenn man das bewegt, macht es dann so einen leisen Regen.
Das reißt dann
oder ein Gong zum Beispiel, ja. Und wir brauchen Aufnahmen. Und da habe ich auch Naturaufnahmen eingesetzt. Sie haben das vielleicht auch schon gemerkt, wenn die ersten Vögel wieder singen im Frühling. Und ich habe jetzt gerade heute Morgen gemerkt, in Herrenberg, da hat eine Amsel gesungen am Morgen früh. Dann denke ich mir, ach, es wird Frühling. Es kommt irgendwie ein heiteres Gefühl auf, wenn man ein Frühling-Morgenkonzert hört. Positiviert das die Stimmung? Es ist antidepressiv. Dieser Klang macht was. Oder bei den Kindern haben wir gesehen, Kinder sind aufmerksamer nach außen, wenn ganz leise im Raum ein Vogelkonzert läuft. Wenn es nicht nur still ist, sondern einfach ein bisschen die Naturszene, aber natürlich ein gutes Naturhörbild, dann sind Kinder ausgerichteter in der Aufmerksamkeit auf die Lehrerin. Solche Sachen benutzen wir natürlich auch.
SWR1 Leutegast Wolfgang Fasser wandert gerne. Ihre Lieblingsstrecke ist welche?
Ja, auf die Schwammhöhe Richtung Klöntal vom Glarus aus. Also im Glarnerland, eine wunderbare Waldstrecke.
Können Sie dann nur einen Weg gehen oder erforschen, erkunden Sie halt auch immer wieder neue Wege? Weil ich stelle mir das ja für Sie dann schon sehr herausfordernd vor.
Also ich gehe einige Wege regelmäßig, Sommer, Winter und so weiter. Dann habe ich aber auch Wege, die ich ein bisschen am Erforschen bin. Da gehe ich immer ein bisschen weiter, dann aber wieder zurück. Und Ja, natürlich, es gäbe noch viel mehr Wege im Glarnerland, die schön wären. Da habe ich keinen Zugang. Ich kann nicht alles. Aber die Wege, die ich kenne, die begehe ich sehr häufig und bei allen Jahreszeiten und Wetter. Und die kenne ich dann aber wirklich so gut wie meine Hosentasche. Und das hat auch was.
Sind nicht für Sie begehbar, heißt, dass Sie zu steil sind, nicht gesichert sind?
Ja, oder dass Sie vielleicht irgendwie ein bisschen weiter weg sind. Es braucht eben Zeit, wenn Sie nichts sehen, braucht es Zeit, einen Weg kennenzulernen und da sicher zu werden und selbstständig zu werden. Und ich habe gemerkt, ich muss nicht unbedingt 100 verschiedene Wege kennen, sondern wenn ich den Weg, den ich entlang gehe, in all seinen Facetten kennenlerne, ist das schon eine eigene Welt.
Das glaube ich, dass Sie dann wahrscheinlich jede Wurzel, jeden Baum kennen. Sie bieten Waldspaziergänge an, dass man mit Ihnen sozusagen gehen
ja,
kann.
Ja, so jetzt, wo ich in Italien lebte, habe ich das ganz häufig und regelmäßig gemacht. Jetzt mache ich das ab und zu mal. Aber eben hörend in den Wald zu gehen, das sind Horchspaziergänge, Horchwanderung, stille Wanderung. Oder man muss sagen, es ist auch philosophische stille Wanderung. Aber wir gehen horchend in den Wald und natürlich dann diese spezielle Faszination, nachts in den Wald zu gehen.
Das würde ich nämlich gerne ansprechen. Sie gehen bewusst nachts rein, weil dann die Bedingungen mehr oder weniger für alle gleich sind?
Ja, ich gehe eigentlich, weil mich fasziniert natürlich die Nacht im Wald. Und wir haben ja alle eine Faszination für das, aber auch ein bisschen Angst. Und man geht ja nicht gerade so alleine oder so. Und für mich ist es ja ganz einfach, weil ich bin ja lichtunabhängig. Ich kann Tag und Nachts gehen, das ist immer gleich für mich. Ich kenne ja den Weg von den Bodenbeschaffenheiten her, von der Geräuschkulisse und so weiter. Da kann ich da gut führen und andere, früher haben sie gesagt, du dürfen wir mal mit mir in den Wald kommen. Ich hatte da noch einen Führhund. Ich habe gesagt, ja komm nur mit. Und so hat sich das entwickelt. Viele kommen gerne nachts in den Wald, würden aber selber nie gehen. Und so kam es halt zustande. Und nachts im Wald lauschen, sei es die Stille, sei es die Biophonie, also das heißt, die Geräusche der Tiere zu lauschen. Und dann, ja, wenn man dann noch gesagt bekommt, was jetzt das heißt, oder aha, das ist ein Fuchs, der bellt, das ist ein Reh, oder ja, das ist ein Uhu, der jetzt gerade gerufen hat, wenn man das dann kennenlernt, hat das eine Riesenfaszination.
Wird es automatisch, wenn Sie mit einer Gruppe in den Wald gehen oder mit Menschen in den Wald gehen, nachts automatisch ruhig? Weil das ist ja immer so. Wenn es, also entweder man fängt an zu pfeifen gegen die Dunkelheit und gegen die Angst oder aber man passt sich an.
Ja, ich tue das schon ein bisschen vorbereiten, weil, wie Sie sagen, es gibt dann Leute, die wollen unbedingt nachts in den Wald. Aber die schwatzen vom Anfang und muss sagen, nein, jetzt sind wir ruhig. Und dann gibt es Menschen, die sind noch nicht fähig zur Stille. Wenn sie zusammen sind, muss immer ein bisschen gequatscht werden. Das muss man natürlich zuerst mal ein bisschen üben, dass man stille sein kann nachts im Wald, weil sonst ist es einfach so ein heiteres durch den Wald ziehen. Es ist etwas anderes, wenn wir so lauschen, als hörende Menschen gehen, dann lernen wir wirklich in der Stille zu sein und lauschen, spüren das. Und das ist natürlich, man entdeckt dann die Schönheit von dieser Nacht, von diesem Wald, dieses Gesicht vom Wald nachts, dass man merkt, das ist eine unglaublich tolle Schönheit. Und zusammen kann man es machen. Ist natürlich auch eine Vertrauensübung. Man merkt plötzlich, dass diese Angst vom Dunkeln ja gar nicht so etwas Reales ist, dass man ja vielleicht gar keine Angst hat. Man dachte, man hätte Angst. Und man merkt natürlich auch, natürlich, es gibt auch im Glarnerland Wölfe im Wald in Italien. Wir haben mit den Wölfen gelebt. Da hat man so Angst. Plötzlich merkt man, ja, ich bin ja noch beim Rotkäppchen zu Hause. Der Wolf, der macht ja gar nichts. Der geht ja da seine Strecke. Oder wir sind vielleicht froh, wenn wir ihn mal hören. Man merkt plötzlich diese inneren Monster, die man hat in der Nacht, und dass das eigentlich nur innere Gestalten sind. Also es gibt ganz vieles, das man entdeckt bei den Nachtspaziergängen. Und eben die Schönheit auch der Natur in der Nacht ist etwas Spezielles.
Ihr Lieblingsgeräusch im Wald ist welches?
Ja, schon. Also wenn der Wolf heult, das finde ich schon etwas unglaublich Tolles. Aber auch der Zwergohreule zuhören, die sitzt auf dem Baum, unermüdlich, piep, piep. Sie dreht den Kopf, man hört, wie sie den auf die eine Seite ruft, dann auf die andere. Sie schaut nach links, sie schaut nach rechts und sitzt da. Das ist wunderbar.
Auch wenn es sich vielleicht der eine oder die andere nicht vorstellen kann. Stille ist ganz wichtig für unser Gehirn zum Beispiel. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass man das Ruhestandszentrum damit aktiviert und dann Erinnerungen und Emotionen erst verarbeitet werden können. Jetzt haben wir in SWR1 Leute mit Wolfgang Fasser schon über das Hören gesprochen. Wie wichtig ist Ihnen Stille?
Stille ist für mich Nahrung. Stille ist eine gestaltende Kraft des Lebens. Stille ist unglaublich wichtig, Verschiedenstes. Natürlich zum einmal entspannen oder wie wir es ja heute sagen, verlangsamen, runterkommen. Ja, auch ein bisschen dilatieren, dass das alles ein bisschen ja, vielleicht entspannt und weiter wird, der Raum. Wenn wir nur schon denken, wenn wir die Augen schließen, dann ist das Stille für die Augen. Wenn ich ein bisschen körperlich ruhig werde, ich mal hinsitze, die Hände in den Schoß lege, dann ist das Stille für den Körper, für die Bewegung. Und natürlich, wenn es mal nicht klingt und piepst und tönt, dann ist das auch eben Stille für die Ohren. Diese Stille, die aber von den Sinnesorganen, es ist wie ein äußerer Raum der Stille, der tut uns natürlich gut, zum mal entspannen. Wir werden heute, oder wir stimulieren uns ja unglaublich heute. Also in der modernen, reichen Welt, es ist unglaublich, was wir uns alles ständig zumuten, mit was wir uns ständig stimulieren, was wir auch denken in dieser kurzen Zeit eines Tages geschehen sollte, was man noch will. Unglaublich. Also wir kreieren eine Flut von Reizen für unsere Sinnesorgane, dann noch einseitig, sodass wir weit wegkommen von dem natürlichen Dasein in unseren Sinnen. Und die Stille, die hilft mir da wieder ein bisschen rauszukommen und wieder zurückkommen in eben ein menschliches Maß, in ein natürliches Maß. Die Stille als eine Erfahrung ist eine transformative Erfahrung. Ich finde es sehr wichtig, dass wir immer wieder in die Stille gehen. Eben, es gibt auch entsprechend viele Angebote heute, von dem stille Café zum stille Raum im Bahnhof und so weiter, zu den, ja, auch stille Momenten in der Natur bis zu den Retreaten und so. Und das ist ja toll, dass es das gibt. Es gibt uns die Möglichkeit, wenn wir in so ein stilles Seminar gehen, überhaupt mal wieder ruhig zu werden, dass wir die Stille wieder erfahren, dass wir sie kennenlernen. Wir können sie dann aber nicht haben. Nach dem stille Seminar nehme ich die nicht mit mir, sondern ich habe den Weg kennengelernt, sie zu finden. Ich habe mich in dem geübt. Ich werde sie verlieren wie Wasser in den Händen. Das geht durch die Finger weg. Aber ich werde sie wieder erkennen und ich werde sie wieder einfacher finden. Mhm. Da hilft uns das stille Seminar und diese stille Erfahrung ist eine gestaltende Kraft. Erst wenn wir wirklich mal in die Stille kommen, da werden wir auch ein bisschen nüchtern in unserem Denken und werden freier in unserem Denken. Von daher, ich denke, es ist eine sehr wertvolle Erfahrung, immer wieder in die Stille zu gehen.
Ich hatte eben ein Zitat von Ihnen mitgebracht, Stille kann man nicht haben, nur sein. Ich glaube, die Erklärung dafür haben Sie ja dann gerade oder die Erläuterung dafür gerade gebracht.
Ja.
Sie haben die Projekte schon angesprochen, die es überall in verschiedenen Ländern gibt, rund um die Stille. Ich habe mal alleine schon für Baden-Württemberg geschaut, da gibt es dann halt Pfade der Stille oder auch die stille Stunde im Handel, dass im Supermarkt es keine Musik läuft, die einen bedudelt, das Licht ein wenig gedimmt ist. Dass wir diese Angebote annehmen, was sagt das über uns als Gesellschaft aktuell aus? Dass wir so eine Reizüberflutung haben?
Ja, und dass wir sehr gesund sind. Wir merken schon, was wir brauchen. Wir haben einfach eine gute Nase für das, was wir schlussendlich wirken. Also ich finde, es ist ein Zeichen von Resilienz. Wir wissen, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Stille, wir brauchen weniger Überreizung. Natürlich ist dann noch schön, wenn wir einmal dazu stehen und sagen so, es reicht auch, wenn es ein bisschen weniger ist. Es würde ja auch mal reichen, wenn wir im Supermarkt keine Musik haben. Oder ja, es reicht doch schon, wenn man zusammen ist. Sagen wir jetzt, es war jetzt zum Beispiel der Samichlausmarkt bei uns in Glarus, war ein wunderschöner Moment, da ist man dann noch um den Dorfbrunnen gestanden, da gab es auch etwas zu essen, Glühwein, da lief irgendwelche kommerzielle Musik dazu. Das würdest du überhaupt nicht brauchen. Die Musik der Menschen, die Gespräche, das Dasein, das Plätschern vom Brunnen und so weiter, das ist alles schon Musik genug. Also, dass man den Mut hat, mal wirklich weniger Reize immer noch künstlich dazu zu tun, sondern einfach in die natürliche, sinnliche Welt hineinzukommen. Das wäre schön, wenn man da sagt, ja, lass uns doch mal ein bisschen mehr Stille kreieren, lass uns ein bisschen weniger Lärm machen. Und dann das ganz große Thema. Sehr viel Lärm ist in uns drin. wir haben ganz viel Lärm in uns drin. Die Gedanken, all das, was wir denken, was wir tun sollten, nicht tun sollten, all das, was uns gesagt wird, was wir benehmen sollen, nicht benehmen sollen und so weiter. Es ist so viel Lärm in uns drin, da ein bisschen ruhiger zu werden, vielleicht auch ein bisschen ärmer in den vielen Ansprüchen, sodass es auf ein menschliches Maß kommt und machbar wird. Das wäre auch etwas, gehört auch zu der Stille, der viele innere Lärm, den wir haben.
Physio- und Musiktherapeut Wolfgang Fasser ist recht regelmäßig zu Gast in Baden-Württemberg. Nicht nur, wenn er hier wie heute freundlicherweise im SWR1-Leute-Studio sitzt, nämlich im Zentrum für interdisziplinäre Therapien in Herrenberg. Mehrmals im Jahr, für 2 bis 3 Tage machen Sie das. Wer kommt dann da zu Ihnen und nimmt Ihre Dienste in Anspruch?
Ja, das sind Patientinnen und Patienten, zum Teil auch Kinder, Erwachsene, die dort die Praxis regelmäßig aufsuchen. Das sind vielleicht Menschen, die haben chronische Krankheiten oder vielleicht das Kind hat eine Behinderung, kann vielleicht eine zerebrale Lähmung, vielleicht eine Sprachstörung oder so. Und die kommen dann in die Praxis und kommen dann auch eben ab und zu mir. Warum kommen sie zu mir? Um einen Standpunkt, ein bisschen Standort irgendwie zu finden, wissen, wo stehen wir da, dann kann ich auch dem Team noch etwas dazu sagen. Manchmal für die Bestätigung vielleicht des therapeutischen Weges. Manchmal einfach, dass sie sich mit mir auseinandersetzen wollen zu ihrer Krankheit oder zu ihrer Heilung. Ich sehe es ja immer so, dass wenn wir in die Therapie gehen oder zum Arzt gehen, natürlich sind das Therapiebesuche, aber eigentlich sind das heilsame Begegnungen. Wir treffen uns, wir setzen uns mit dem auseinander, was ist, und man sucht diese Wege oder bestätigt sie auch. Und natürlich, manch einer profitiert dann von meiner Erfahrung. Es sind jetzt 51 Jahre, dass ich in meinem Beruf arbeite und ich habe sehr viele verschiedenste Themen bearbeitet in meiner praktischen Arbeit, und so kann ich dann natürlich schon mal sagen, ja, das geht jetzt in diese Richtung oder da wäre es jetzt sicher wertvoll, wir würden jetzt vielleicht diese Entwicklung etwas anstreben oder eben da braucht es jetzt vielleicht wirklich auch noch Klang dazu, um über diese Schmerzen hinwegzukommen und so weiter. Da möchten Sie vielleicht von meiner Erfahrung wissen. Manchmal ist das Gespräch und sehr oft aber auch die Behandlung in der Stille, dass ich die Körperbehandlung mache und der Patient meditiert diese Behandlung mit, dieses in der Stille sein. Oder ja, ich ergänze oft die körperliche Behandlung auch mit dem Klangbett, also mit dem Klang, weil Kunst hilft bei allen schwierigen Momenten, was unsere Gesundheit angeht.
Ich habe mich nämlich vor der Sendung gefragt, was können Sie denn wohl besser, was andere nicht so gut können? Das ist wahrscheinlich für Sie jetzt schwer zu beantworten, weil das immer so wie so eine eigene Lobhudelei dastehen würde. Aber ich habe mich schlau gemacht. Ich hatte Kontakt zu einem Menschen, der schon mehrmals bei Ihnen in Behandlung war. Und da habe ich dann halt erfahren, dass es auch um die Art und Weise eben geht, genau das, was Sie gerade sagten, die Begegnung halt, wie Sie auch mit Patientinnen und Patienten reden, sie auch vielleicht überzeugen oder auf den Weg bringen, eine ungeliebte Operation dann doch machen zu lassen zum Beispiel. Ist es genau das, also dass es eben nicht nur ums alleine die Arbeit mit den Händen angeht?
Also was wir tun dann in dieser Praxis, ist natürlich ein Gemeinschaftswerk. Jedes von uns hat eben eine Spezialität und bringt die rein. Und darum, meine Arbeit sehe ich natürlich als ein Teil in diesem Puzzle von dieser Praxisgemeinschaft. Und wir sehen uns auch so, das ist auch sehr schön, darum komme ich seit 20 Jahren hierher. Wir sind so nicht kompetitiv, wir sind wirklich komplizenhaft miteinander unterwegs für die Genesung der Menschen. Und natürlich, ich bin nicht abgelenkt durch das Sehen. Ich will nicht sagen, meine Freunde sind da abgelenkt, aber natürlich ist es ein Vorteil. Ich höre wirklich zu und ich habe auch die Ruhe und die Geduld, ein bisschen in die Stille zu hören, weil man gerade in der Stille hört man die Beziehung, hört auch das, was jetzt da vielleicht unausgesprochen noch mitklingt. Also ich fühle da rein. Aus der Arbeit mit schwerstbehinderten Kindern ist ja so ganz wichtig, die haben ja keine Sprache, da muss man wirklich so reinspüren, dieses Nonverbale. Und ja, kann mir das auch mal ein bisschen überlegen oder nachdenken. So, das ist vielleicht ein Vorteil, ja, und Ja, ich bin ja auch für das da, dass ich mich für diese Menschen dann aus einer anderen Perspektive bemühe. Da ist das Zulauschen und natürlich auch das Untersuchen mit den Händen, genau palpieren, den Körper zu spüren. Ich schaue ja mit meinen Händen da in den Körper hinein, ich höre genau zu, was die Patienten erzählen. Da bin ich ein bisschen von alter Schule noch und das ist ein Vorteil. Und dann natürlich in der Stille behandeln, oft auch sehr langsam behandeln. Mhm.
Was brauchen Sie im Leben zum Glücklichsein?
Ja, einfach leben zu können, mich bewegen zu können, ins Leben hineinzukommen. Natürlich die Begegnung mit den Menschen, die Freunde, die Natur. Ich bin einfach grundsätzlich neugierig und möchte mein Leben erfahren, erleben und es kosten, weil ich weiß, es ist einzigartig und es ist nur einmal. Und es ist ja ganz besonders. Als Kind habe ich das schnell gemerkt, wo ich dann so langsam zu spüren bekam, dass mein Leben anders sein wird, dass ich da anders schauen werde. Da habe ich gemerkt, dass das jetzt nicht irgendwie falsch ist. Oder dass das nicht in Ordnung ist. Ich habe auch nicht gedacht, dass der Herrgott da irgendwie das sich ein bisschen verlangt hat. Nein, ich habe einfach gemerkt, das ist eine der unendlichen Möglichkeiten unseres Daseins. Und es war mir einfach klar, mein Leben ist das und hatte zum Glück immer keine Notwendigkeit zu vergleichen oder denken, sehend wäre besser. Das hatte ich nie. Es nahm mich wunder, wie mein Leben ist. Und ich hatte auch genügend Eigensinn, dass ich das durchstiert, also dass ich das wirklich machte, was ich selber wollte, was ich bin und ich mich nicht irgendwie an einem Maß anlehnte, was nicht mein eigenes war. Und ich habe gut getan, das zu machen. Ich bin sehr, sehr erfüllt und eben angeregt, dieses Leben zu erkennen, zu leben, zu erforschen.
Aber gerade diesen Moment dann halt auch, oder diese Phase im Leben, dass Sie erfahren, aufgrund einer Erbkrankheit werden Sie erblinden, das hätte Sie ja halt auch dauerhaft schlecht gelaunt dastehen lassen können. Aber hadern und aufgeben hat ja in Ihrem Leben anscheinend irgendwie gar keinen Platz. Warum ist das so?
Ja, wenn wir etwas Schwieriges erfahren, haben wir immer zwei Wege. Wir können demoralisieren, hadern. Ich kann mich fragen, wieso nicht jemand anders? Mhm. Das ist eine blöde Frage. Wieso soll es den anderen treffen? Wieso nicht mich? Kein Grund. Darum, wir können demoralisieren oder wir können einfach menschlicher werden, auch sich selber gegenüber. Wir können demütiger werden, auch uns selber. Und einfach diese Faszination des Unbekannten, etwas Leben. Dieses Leben war nicht vorgezeichnet, wie es sein wird. Es war auch nicht klar, wird es das Kind blind oder nicht ganz blind oder so. Es war also diese Faszination, auch das Vertrauen in das Unbekannte kann man auch leben. Und an dieser Kreuzung ist jeder von uns alleine dort und kann diesen Weg nehmen, wenn er die Kraft hat. Es hat nicht immer jeder die Kraft, aber doch haben wir diese Wahl und für mich war das immer klar, dass Demoralisierung, Anschuldigung, mich baden im Selbstmitleid, dass das keine Alternative ist und auch, dass der Herrgott da nichts Falsches gemacht hat, das war mir immer ganz klar und ich tat gut so, das zu sehen.
Sie sagen ja auch, die Blindheit war immer die gestaltende Kraft in meinem Leben. Sie hat dem Leben einen besonderen Klang gegeben. Das zeichnet, das zielt ja schon darauf ab, eben nicht zu sehen, intensiver zu hören und das Leben dann halt anders vielleicht als viele andere Menschen zu genießen.
Ja, für mich ist das dann gar nicht in einem Wettbewerb. Oder wenn ich das sage, sage ich nur, also nicht sehend unterwegs in seinem Leben, ist eine echt interessante Alternative. Es ist nicht schlechter, als sehend zu sein. Sicher nicht, es ist anders. Und so gibt es natürlich viele Andersartigkeiten in unserer Menschheitsfamilie, die halt existieren, die so sind. Niemand ist schuld, nehmen kann, was machen. Es ist so, also können wir es doch einfach bewundern und voll ausleben. Darum war das für mich auch sehr wichtig, die Arbeit mit den schwerstbehinderten Kindern, wirklich auf diese Kinder einzugehen, das Kind zu sehen und nicht das Bündel an pathologischen Befunden. Die habe ich schon gesehen, aber die waren hinter mir, die waren nicht in der Begegnung direkt mit dem Kind. Zwischen mir und dem Kind ist eben die Beziehung. Da sehe ich dieses Kind und die Pathologien, also das ist dann hinter mir. Das ist sehr wichtig, es ist etwas Außerordentliches, es gibt so viele Andersartigkeiten und da kann es wirklich wertvoll sein, wenn wir Andersartigkeit eben auch als ein Reichtum ansehen können. Es gibt die Biodiversität, aber es gibt auch die Humanodiversität. Und es ist wichtig, dass es die gibt. Wenn wir alle schön getuned sind auf das gleiche Design, ist das eine Katastrophe.
Eine Devise in Ihrem Leben ist auch, dass Sie gesagt haben, Sie haben immer das getan, worauf Sie Lust hatten, egal was andere Menschen dazu gesagt haben. Sind Sie besonders mutig gewesen?
Also ich würde es jetzt einfach nicht oberflächlich verstehen, also nur einfach, was ich gerade Lust habe, aber was ich gemerkt habe, das bin ich, das ist mein Leben. Ich wollte treu sein zu meinem Leben und zu meinen Wünschen, zu dem, was ich auch erleben wollte. Als ich nach Afrika ging, da waren viele gesagt, ja, du bist doch blind, kannst doch nicht nach Afrika und so, wow, wow, wow. Ja, ich sah da keinen Grund, nicht nach Afrika zu gehen. Es gibt ja auch Blinde in Afrika und diese Dinge, was ich merkte, das gehört zu meinem Leben. Das bin ich. Da bin ich angerufen, von meinem Leben das zu leben. Das wollte ich. Und ja, da hatte ich den Mut zum Glück. Ich war nicht sehr angstgeprägt in meinem Leben. Aber wenn es gefährlich war, habe ich das schon gemerkt und habe natürlich auf mich geachtet. Das natürlich schon. Aber wenn ich jetzt alleine, und ich gehe jedes Jahr immer wieder alleine nach Afrika und bin unter meinen Freunden, ich weiß, dass ich das kann, ich weiß, was ich machen muss, dass es gut geht, da bin ich jetzt nicht angstgeprägt und so. Aber noch viel wichtiger ist, dass ich versuchte, treu zu mir zu sein und das zu leben, was ich eben sah, ich möchte leben, das Leben von mir wollte, dass ich da Ja sage. Das ist mir wichtig.
Ganz kurz, worauf haben Sie noch Lust?
Ja, ich habe noch vieles Lust, also Musik zu machen, viel im Wald zu sein, viel mit meinem Amateurfunk mich zu beschäftigen, auch mal eine Reise zu machen. Ich würde gerne noch, bin jetzt 20 Mal nach Afrika gereist, war aber noch nie in einem Naturschutzpark. Ich möchte mal Elefanten hören und Löwen. Da würde ich gerne mal noch hingehen, auf alle Fälle. Und dann, ja, das Unbekannte noch etwas entdecken und gerne viel häufig noch nach Herrenberg kommen.
Wir gucken so ein bisschen auf die Reaktionen aus der SWR1-Hörerschaft. Fabian Stör aus Unlingen hat geschrieben, mal wieder ein sehr interessanter und sympathischer Gast. Als Augenoptiker und Hörakustiker, der er ist, ist es genau sein Thema, dass der Hörsinn hinter das Sehen heutzutage gestellt wird, wurde ja schon angedeutet. Ich würde dem Hören auch eine speziell sozial höhere Rolle zuerkennen. Da bin ich ganz bei Ihrem Gast, nämlich dieses, da spricht er ja dieses, ja, was Sie auch schon sagten, die Begegnungen, das Miteinander sprechen an, dass wir das nicht verlieren dürfen.
Ja, Beziehung ist ja wirklich getragen durch einander zuhören, wahrnehmen, auch was der andere sagt, auch diskutieren, natürlich auch sein können in einem Unterschied vom Denken und so weiter. Zuhören und auch noch etwas Stille haben beim Zuhören ist ganz elementar. Stellen Sie vor, die Entscheidungsträger, die würden wirklich gut zuhören, ein bisschen stille sein über das, was sie gehört haben, miteinander sprechen, konstruktiv erarbeiten. Das führt zu ganz anderen Entscheidungen. Ist sehr wichtig, ja.
Wir haben noch eine Zusendung bekommen, Alexander Sibirski aus Bad Wörishofen bescheinigt uns, da danke ich Ihnen für eine prima Sendung. Wie empfindet ein derart hörsensibler Mensch den immer häufigeren Lärm, zum Beispiel durch Militärflugzeuge? Bei uns haben wir über dem Kurort montags bis freitags und teils bis 21 Uhr Luftkampfübungen. Wie kann man dann Ruhe und Erholung ohne Stille finden?
Ja, das ist natürlich nicht ganz so einfach und ich möchte das jetzt nicht irgendwie idealisieren. Manchmal wird ja gesagt, wenn man eben wirklich meditieren kann, dann kann man die Stille auch finden, wenn man mitten auf dem Bahnhof ist oder in einem belebten Platz. Das stimmt, aber das ist eine fortgeschrittene Fähigkeit. Im Alltag natürlich ist Lärm belastend. Ob man zuhört oder nicht zuhört, ist belastend. Dann kommt es auch noch darauf an, was dieser Lärm für eine Bedeutung für mich hat. Wenn jetzt da Militärflugzeuge fliegen und sie machen Kampfübungen, ist das in der Regel natürlich für den Menschen negativ belastet. Und das macht uns ja Angst. Und wenn wir erst alles hören, was in der Presse immer rumgegeben wird, nur schon letzte Woche, dann ängstigt uns das und dann belastet uns das natürlich noch mehr. Aber auch wenn wir nicht zuhören, einfach wenn es zu laut ist, ist das nicht gut für die Gesundheit. Wir wissen, etwa ein Drittel der Menschen in Europa leben an Orten, wo es zu laut ist. Es ist ein Problem für die Gesundheit. Darum beißt sich das natürlich, dieser Erholungsort und dieser Militärflugplatz. Das beißt sich richtig. Ist nicht ganz so einfach.
Bei dauerhaftem Lärm den Moment der Stille und Ruhe zu finden, das muss man dann aber halt erlernen, oder?
Man kann das erlernen, aber ich möchte das nicht idealisieren. Ich finde, es ist eine Aufgabe der öffentlichen Hand, dass wir die Klanglandschaft schützen und positiv gestalten und dass wir eben die akustische Problematik, die wir haben, als Problem ernst nehmen und entsprechend auch gestalten. Also wenn es um Gesundheitsvorsorge geht, ist die chronische Lärmbelastung gerade so gefährlich wie in einem Virus. Aber wir haben gesehen, für ein Virus war die Gesellschaft bereit, unglaublich viel Geld zu mobilisieren, aber für die Lärmbelastung, die sie so lange schon kennen, ist das immer noch ein Problem, ist ein bewusstes Problem, das man hat heute, aber nach wie vor etwas sträflich behandelt wird. Also die Gestaltung der Räume bezüglich Lärm, das ist etwas sehr Wichtiges, auch für die Gesundheit.
Felix aus Stuttgart Süd hat auch geschrieben, gerade den Part mit der Reizüberflutung und Unruhe, den kann ich gut nachempfinden. Oft habe ich an öffentlichen Orten Kopfhörer mit Noise Cancelling auf, ohne dass etwas darin abgespielt wird, nur um etwas mehr Ruhe zu haben. Das ist eigentlich dann aber auch schon eine traurige Entwicklung.
Eine traurige Entwicklung, das ist verständlich fürs Einzelne. Es gibt auch Kinder, autistische Kinder, übererregbare Kinder, für die ist es echt eine Hilfe. Da haben sie diese Kopfhörer, dann sind sie akustisch nicht überfordert und dann geht's besser mit dem Verhalten. Ich möchte nicht, dass die Normalität so eine Kompensation wird. Nein, bitte nicht, sondern das heißt doch, halt, lasst uns überlegen. Die Klangästhetik in den öffentlichen Räumen ist so wichtig wie die visuelle Ästhetik. Wenn ein Platz schön gestaltet ist und er sieht bäumig aus, Gratulation dem Architekten, aber wenn er dann auch noch entsprechend gut klingt und eben für das menschliche Maß gut klingt, wenn auch still ist. Wir nehmen das Beispiel an den mittelalterlichen Plätzen, die sind in der Regel akustisch perfekt designt, da können wir lernen, wenn so ein Platz akustik gut designt ist, dann hat das einen positiven Blick auf die Qualität, die Lebensqualität in diesem Platz. Das ist sehr wichtig. Es gibt viele gute jetzt Ansätze mit den Flüsterbelägen und so weiter.
Ich habe noch ein paar lobende Worte für Sie, nicht von mir, die kommen dann, wenn am Schluss. Es hat Frank geschrieben, ein ganz toller Radiomoment bescheinigt er uns, faszinierend Herrn Fasser zuzuhören. Werner Schneid aus Tübingen schreibt, ich fühle mich richtig beschenkt durch die Worte von Wolfgang Fasser, der heute hier zu Gast ist. Es ist eine Bereicherung für meine Arbeit als Physiotherapeut mit Kindern und Jugendlichen. Und Eckhard aus Mülheim, der schreibt, eigentlich müsste es mehr Fassers geben. Danke, dass Sie hier waren im Studio. Vielen Dank, dass Sie so toll erzählt haben.
Ja, danke vielmals.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.